Ja, es ist durchaus eine hohe Kunst, Alltag und Übung oder alltägliches Leben und Leben im Retreat gut zu verbinden. Und aus meiner Erfahrung ist es für die Entwicklung von vielen von uns oft mit eines der größten Hindernisse, dass das nicht klappt. Oder Erschwernisse macht es halt mühsam. Weil wir die Praxis im Alltag zwar wollen und lieben, aber nicht tun. So gesehen gibt es keine falsche Meditation. Werde ich manchmal gefragt, kann ich was falsch machen? Sage ich, nee. Nur eine. Das ist die, die du nicht machst. Alles andere, würde ich mal ganz grob sagen, ist wurscht. Hauptsache, kannst auf dem Kopf stehen und rufen und mit der linken Hand die Wand berühren. Und wenn du spürst, das bringt dich zu dir, ist es perfekt. Das bedeutet, es gibt, sag mal, es gibt einen Shift, den müssen wir klarkriegen. Es gibt einen Shift in uns, der hin und her switcht zwischen Praxis und Alltag, zwischen Retreat und alltäglichem Leben. Und wenn ich da andocke an die Tradition, an die Linien, dann führt mich das hin ins alte Indien. Und da gibt es die Siddhas. Ich habe den mal gelesen von ihnen. Siddhas, Mahasiddhas und wie die sich benehmen, wie sie sich entwickelt haben. Und das waren zum Teil ziemlich abgefahrene Leute, so ähnlich wie wir. Das heißt, die haben nicht den Luxus gehabt oder auch diese extreme Herausforderung, ihr Leben in der Höhle zu verbringen mit Meditation und Achtsamkeit, sondern die hatten den Druck und manchmal auch den Stress und manchmal auch das Heftige eines irgendwie alltäglichen Lebens, so wie wir. Die waren oft aus den niederen Kasten, mussten sehr viel arbeiten, um zu überleben, haben einfache Dienste gehabt. Manche auch waren reicher, manche hatten bessere Jobs, aber viele haben sehr einfache Arbeiten gehabt, hatten oft Beziehung, hatten manchmal eine Beziehung, wo der Partner, die Partnerin mit unterwegs war spirituell, manchmal auch nicht. Dann hatten sie Kinder und Familie und das ganze Trara außenrum. Und dann haben die sich immer wieder getroffen in den Wäldern, wo es einsam und still ist, oder in den Bergen, wenn sie in der Bergregion waren, als Gemeinschaft, als Sangha würden wir heute sagen, und haben miteinander praktiziert. Und die haben zum Teil sehr effektive und powervolle Methoden entwickelt, weil die gespürt haben, dass sie diesen Zugang zum Körper ganz stark brauchen, um im Alltag zu bestehen. Dass es für sie nicht nutzt, ihren Geist zu sortieren, weil das ruckzuck wieder weg ist. Das musste sich durch diese Retreat-Zeiten, wo sie miteinander geübt haben, richtig verkörpern, einzellen im Körper, damit sie im Alltag das auch präsent hatten und daraus leben konnten. Und das ist im Grunde eine der Wurzeln der Tradition, die wir im Buddhismus Vajrayana nennen, also diesen diamantenen ganzheitlichen Weg, wo, wie ihr vielleicht wisst, es äußerst powervolle und am Ende immer mehr somatische Praktiken gibt, bis hin zu diesen extremen Übungen, die sechs Yogas des Naropa, wo es um Leben und Tod und Beyond geht. Ja? Und die somatischen Meditationen, wovon die wir hier miteinander gemacht haben, die wurzeln zum Teil aus den Studien vom Reginald Ray, also von unserem Lehrer, in der tibetischen Vajrayana-Tradition. Er ist ein offiziell ein großer Vajrayana-Lehrer, Meister. Auch autorisiert und alles, von Chögyam Trungpa und auch von anderen, vom verstorbenen Karmapa. Und er hat diese Übungen, diese extrem powervollen Übungen, etwas übersetzt, etwas feiner und erträglicher gemacht und eigentlich sehr schön, für uns übersetzt, sodass wir das hier im Westen tun können, weil er sagt, da gibt es eine Ähnlichkeit zwischen den alten Siddhas und uns. Wir haben nämlich auch in der Regel nicht die Zeit, das ganze Jahr zu meditieren. Manchmal kann man das machen, aber manche Menschen tun das ja auch, Langzeitretreat oder mal eine Woche dich ausschalten und allein meditieren oder in der Gruppe. So, aber irgendwie müssen wir es und wollen wir es ja auch hinkriegen. Und die Siddhas, die sagen, das ist nicht ein Mangel, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, weil wenn du nur im Retreat bist, entsteht so eine Art Retreat selbst. Du kriegst es hin, ja? Das meditiert in dir. Du kommst auch in tiefe Erfahrung, aber es fehlt so etwas dieser Druck auch, dieses zusammengepresst werden zeitweise, dieses Schmirgelpapier des Alltags, wo wir aufgeraut und durchgewurstelt werden oft, sodass die Praxis sich wirklich integrieren kann in alle Ritzen und Ecken unseres Menschseins. Und dann brauchen wir natürlich wieder die Retreat- oder Praxiszeit oder auch als Gemeinschaft, um uns zu unterstützen und zu klären und zu sortieren und so weiter. Also beides zusammen, Retreat-Praxis und alltägliches Leben, beides zusammen, das reift uns zum, wie diese Tradition sagt, zum eigentlich tiefen Menschsein. Die sagen sogar, wenn du nur in der Höhle meditierst, kannst du die ganze Tiefe nicht erfahren. Du brauchst den Alltag. Wenn du nur im Alltag verschwindest, natürlich auch nicht. Das ist das, wie unsere Welt ausschaut. Also es gehört beides zusammen, beides sind Aspekte. Und wenn wir tiefer schauen, entdecken wir in dieser Retreat-Praxis-Seite eigentlich das Sein, die Berührung mit dem Sein, im Wesen, im Unbedingten, dem Unendlichen, der Leerheit, buddhistisch gesagt, dem Göttlichen, westlich formuliert. Und in der Alltagsperspektive entdecken wir das Werden, die Manifestation, die geschöpfliche Welt, etc. Ja? Also wieder Sein und Werden wie eingangs. Und die Verbindung der Wirklichkeit ist beides. Und es stellt sich so die Frage, bisweilen taucht diese Frage auch auf in Retreats, wie bringe ich diese Erfahrung von hier jetzt mit in mein alltägliches Leben? Ich denke, ihr habt da schon ein Stück Übung drin. Und für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch nochmal vom Somatischen her, das Wichtigste, was du mitnimmst von hier für der Retreat-Erfahrung in dein alltägliches Leben, ist nicht, was du aufgeschrieben hast, sind nicht CDs oder Bücher oder Audios oder sowas, das bist du. In dir hat sich etwas verändert, auch wenn du das vielleicht noch nicht alles bemerkt hast. Und das ist wieder auch die Kraft der Praxis oder die Kraft gerade auch der somatischen Arbeit, das wird das einkörpern, dass du das mitnimmst in dir. Du gehst ein bisschen anders raus aus dem Retreat, dass du gekommen bist. Und zwar nicht nur vom Feeling und von deinem Mind und von der Idee, die du jetzt von dir und der Welt hast, sondern wirklich eingekörpert, ein Stück hat sich verändert. Und das nimmst du mit, auch ohne, dass du das alles gleich verstehst. Das ist das Wichtigste, du selbst, deine Verkörperung, die hier ein Stück weitergegangen ist. Das Zweite, was ich wichtig finde, und ich denke mal, dass ich da etwas anspreche, was ihr ja schon praktiziert oder tut oder vielleicht neu startet, ist die Übung im Alltag, die Praxis in den Alltag zu bringen. Und ich bin der Überzeugung, dass ein Retreat, das gut und powerful ist und das tief führen kann und das dir Räume öffnen kann, die du vielleicht im Alltag so nicht wahrnimmst, aber dass das Retreat unbedingt als Pendant braucht und von gleicher Intensität für deine Entwicklung die möglichst tägliche Übung. Mach es dir zur Gewohnheit wie Duschen und Zähneputzen, Aufstehen und Frühstücken, aufs Klo gehen und schlafen legen. Ja, also diese ganz einfachen Dinge, die wir tun, die wir fraglos tun, wo wir nicht sagen, okay, ist das jetzt, bin ich jetzt schmutzig genug, um mich unter die Dusche zu stellen? Oder sollte ich vielleicht noch 4 Tage warten? Du gehst einfach unter die Dusche, auch weil es schön ist. Ja? macht es jetzt Sinn, dass ich mich hinsetze und meditiere, oder tue ich es vielleicht doch lieber morgen? Was könnte ich sonst noch viel Sinnvolleres in dieser Zeit tun? Vergiss den Krampf, mach's einfach. Die ganz einfache Sache ist, wir sind raumzeitliche Wesen und leben in einer zunächst mal raumzeitlichen Welt. Und es ist hilfreich, wenn du dir morgens schon klar gemacht hast, wann du meditierst, bevor du aufstehst, sonst kriegst du es nicht hin. Am besten für die nächsten Tage, Wochen und Jahre oder Jahrzehnte deines Lebens. Wann meditierst du? Mach dir das klar. Und es muss nicht um 6.15 Uhr sein, sondern du kannst einfach sagen, okay, vor dem Frühstück, wann auch immer das stattfindet. Oder nach dem Frühstück oder nach einem guten Kaffee oder abends vor dem Schlafen gehen. Schau auch so dein Bio, wir Menschen sind unterschiedlich vom Biorhythmus. Schau, wann deine gute Zeit ist. Ich habe eine Zeit lang mit einem Freund zusammen in der WG gewohnt, der hat immer mittags eine Stunde meditiert. Ich hätte da nie meditieren können oder nur schwer. Ja, wird er mittags eisern, jeden Tag eine Stunde. Komme, was wolle. Klasse. In Asien oder im Süden, in Indien, meditieren sie oft mit Sonnenauf- und Untergang. Ist ganz schön. Kriegen wir hier nicht so hin, weil es sich verschiebt. Aber so die Morgen- und Abendstunde, die hat was. Die Morgenstunde hat was. So bevor alles beginnt, diese Frösche vor dem Frühstück, hat eine besondere Tiefe für viele. Die Abendstunde auch. Hatten wir hier mal auch so dieses in die Nacht gehen, da wird nochmal was weit und verbindet sich. Aber schau, was für dich passt. Lass es, bevor die Sonne untergeht, lass dich einmal meditiert haben. Das wäre so die Übung im Alltag. Und schau, welche Übung dich unterstützt. Diese somatischen Praktiken, die wir euch hier anbieten, und wir machen ja nicht nur somatisches, wir machen ja auch das reine Sitzen, das Shikantaza oder einfach Sitzen in der Stille, das ich nach wie vor für eine Kernpraxis halte, vor allem wenn sie somatisch unterstützt ist und wir wirklich fühlen, nicht nur mit den Gedanken kämpfen. Also schau, was dich unterstützt. Liegen, sitzen oder stehen, gehen. Oder auch bewegen. Wir hatten einmal das Schütteln, Kundalini. Was in deine Richtung? Leg dir eine Musik ein, die du magst, wo du spürst, du kannst dich entspannen in der Bewegung. Und dann setz dich hin, meditier. Guck, was dann passiert. Ja, also sei kreativ oder nutz Yoga-Übungen. Nutz das, was du hiervon mitbringst, das, was dich inspiriert oder was du schon tust. Und stell dir so ein Set zusammen. Und es ist sehr schön, dass was ein großer Lehrer mal gesagt hat, mach eine Übung, wenn du sie auswählst, 21 Tage lang. Und dann erst denkst du darüber nach, ob du sie weitermachst. In 21 Tagen hat sich was in deinen Zellen verändert. Das ist wie der Dalai Lama auch übt. Der sagt, er macht das 21 Tage oder 49. Und dann überlegt er sich, ob die Übung für ihn passt. Er probiert sie erstmal aus. Also das finde ich super. Nicht gleich dieses westlich überindividualistische, so ein bisschen dieses verwöhnte Kinder wird, da werden in uns wach, ach, mag ich die Übung, passt das? Nee, fühlt sich gerade gar nicht stimmig an, dass ich jetzt stehen muss und so. Also, niemand von euch sagt das, aber das gibt es ja in uns allen, in mir auch. Das ist das Zeug, das hindert euch. Wenn ihr das Gefühl habt, ich will eine Übung entdecken, macht sie 21 Tage oder 49 und dann entscheidet ihr, ob ihr sie macht, also ob ihr sie weitermacht. Und meist habt ihr da schon eine Frucht bekommen von der Übung. Macht's wie der Dalai Lama, also ein gutes Vorbild, finde ich. So diese Hingabe in die Praxis, finde ich super. Gut, das wäre Übung im Alltag und lass dich drauf freuen. Also wenn du Es gibt, aus meiner Sicht gibt es zwei Schwellen, die uns zur Praxis hindern. Das eine ist, es klingt jetzt interessant, vielleicht ein bisschen absurd, aber wenn ihr es genau untersucht, entdeckt ihr es vielleicht. Das eine ist, was uns hindert, in die Meditation zu gehen, eigentümlicherweise eine gewisse Angst vor uns selbst. Wir haben ein gewisses Ressentiment davor, was wir in uns entdecken. Und das taucht manchmal auf im Sinne von, die Stille ist mir aber zu still oder zu lang oder zu langweilig. Und dann kommen die Gedanken und unterhalten uns und lenken uns ab, dass wir diese Konfrontation mit der Stille und Tiefe in uns nicht wahrnehmen. Und es gibt was, das hat da eine Variation von Angst, von Respekt, von, naja, muss ich mir vielleicht nicht jeden Tag antun. Wenn du darüber raus bist, also in der Tradition würde ich sagen, das Herz einer Kriegerin, eines Kriegers entwickelst, dass du furchtlos bist mit dir selbst, dann hast du eine Riesenschwelle überwunden. Und die zweite Schwelle, manchmal daneben, ist, die klingt ein bisschen frischer, wenn du entdeckst, dass die tägliche Praxis dich nährt, dir gut tut, wie ein feines Frühstück, hast du viel gewonnen. Und dann kann, also, dritter Schritt jetzt so in meiner Skizze, die ich euch anbiete, dieses, du nimmst dich selbst mit, Übersetzung in den Alltag. Zweites war Übung im Alltag. Und das dritte ist Alltag als Übung. Wenn wir eine stabilisierte Praxis im Alltag haben, dann besteht die große Chance, dass unser Alltag völlig unabhängig von dem, was wir tun, zu einer Übung wird, zu einer Übung von Achtsamkeit, von Bewusstheit, von Mitgefühl, von Umgang mit dir selbst, von Wachheit, was passiert in mir, von, wenn ihr so wollt, Selbsterforschung, Inquiry, ohne dass du jetzt Übungen machst und schreibst, aber einfach, dass du merkst, ah, mir nimmt jemand die Vorfahrt, was geschieht dann in mir? Vielleicht bist du wütend, das ist okay. Ja, aber du gehst damit um, anstatt es auszuagieren. Und du erforschst dich. Du bist wach mit dir. Aber der Alltag zur Übung, und ich denke, ihr kennt das alle. Ja, und dann wird der Alltag reich und dann durchdringt sich beides. Und dann gibt es dies, was man nennt, diese explizite Übung. Das ist, wenn du auf deinem Kissen sitzt oder auf deinem Platz liegst oder stehst oder was auch immer. Und die implizite Übung, das ist alles andere, was du machst, inklusive Schlafen. Das ist Schlafen Teil deiner Praxis sein. Und Praxis heißt nicht, dass du da was machst oder Übungen machst. Und Praxis heißt eigentlich nur, dass du wach und interessiert bist, wie du und das Leben funktioniert. Das ist eigentlich eine wissenschaftliche Haltung. Wissenschaftlich im Sinne von Forschen. Das ist exakt. Das ist Phänomenologie. Das ist verstehen wollen. Intelligent sein. Und dann mag ich noch einen Punkt beschreiben. Also es wären so diese drei Übersetzungsmöglichkeiten als Brücken für den Alltag. Zum Abschluss vielleicht noch einen Punkt oder so als letzten Aspekt. Es mag in uns dies geben, dass wir das Gefühl haben, es fühlt sich irgendwie alles okay an. Aber etwas in mir ist nicht zufrieden. Irgendwie so dieses, das Leben hat so ein Gefühl von, naja, irgendwie es passt schon. Und trotzdem haben wir das Gefühl, Moment mal, wenn ich andere anschaue, wenn ich Bücher lese, wenn ich mir was anderes anhöre, es gibt doch eigentlich noch mehr. Der Buddha war doch nicht in dem Großen, es passt schon. Ich zeig's euch mal, wie das geht. Das war doch wegen anders, oder? Und das Gespür haben wir. Und das hat was zu tun mit dem, was ich euch in der zweiten Frage jetzt heute eben angeboten habe. Und da tauchte die Tage in mir ein schönes Weisheitswort auf aus der christlichen Tradition von dem Paulinus von Nola. Und ich mag dieses Wort, das ist meisterliches Wort in den Kern. Das geht so. Die Wahrheit wird erst geschaut, wenn das Loslassen vollzogen ist. Und wenn wir in diesem Modus, es passt irgendwie alles, und trotzdem fühlen wir uns stagniert, ja, kommen, ist das aus meiner Erfahrung, auch mit mir selber, und mit vielen Menschen, die ich begleiten darf, häufig der Schlüssel, nicht immer, aber häufig. Da geht es nicht weiter mit dem, wo will ich hin, wo muss ich hin, weil es passt ja. Da geht es darum, was gilt es loszulassen, damit ich die Wahrheit meines Hier und Jetzt schauen kann, erkenne. Und dann taucht auch die Führung auf. Also es gilt häufig, diese Gemütlichkeit mit uns selber loszulassen und dann öffnet sich was Tieferes. Auch auf dem spirituellen Weg bürgern wir uns ein Stück ein in einen ganz bestimmten Zustand oder neigen dazu. Manchmal pusht uns das Leben wieder wach. Manchmal pusht uns jemand anders wach. Manchmal rüttelt uns ein Retreat auf. Manchmal packt uns die innere Sehnsucht, wenn wir ein bestimmtes Buch lesen oder ein Lied hören oder eine Musik oder bestimmten Menschen begegnen. Und manchmal merken wir so, irgendwie müssen wir es jetzt selber hinkriegen, die Hilfe kommt gerade nicht von außen. Nehmt euch diesen Satz mit von diesem christlichen Mystiker. Die Wahrheit wird erst geschaut, wenn das Loslassen vollzogen ist. Das stimmt immer. Das ist eine sehr tiefe, mystische oder spirituelle Formulierung von unserer 12-Punkte-Praxis morgens, wenn ihr euch erinnert. Das Neue kann erst einströmen, die Wahrheit wird erst geschaut, wenn du schön kräftig ausgeatmet hast, das Loslassen vollzogen ist. In der Regel neigen wir in unserer Kultur hier eher zum zu viel. Wir neigen dazu, die Dinge anzusammeln, zu horten und zu konservieren. Und dann ersticken wir an unseren Magazinen des Gesammelten. Da brauchst du es loslassen. Deshalb finde ich diesen Satz, auch wenn der aus dem irgendwie x-ten Jahrhundert ist, ich finde ihn hochmodern und ich finde ihn genau in unsere Konsummentalität, Konsumkultur, in unsere Zuvielisation, wie Zulehner sagt. Genau richtig. Ja. Und wir haben alle was davon, ich auch. Ich habe einen enormen Sammeltrieb von wo kriege ich was, interessante Bücher, neue Teachings und in dem Zoom melden wir uns an und in dem Zoom. Manchmal haben wir so viele Zooms laufen, dass wir gar nicht so, naja, Moment mal, das braucht es ja wohl nicht. Was ist jetzt wesentlich? Loslassen. Und die Wahrheit schauen, wo führt es sich jetzt hin? Die Wahrheit schauen ist nicht abstrakt, was wahr ist, sondern die Wahrheit schauen ist, wo geht deine Führung hin? Was führt dich? Die erste Frage von heute früh. Wo führt es dich hin? Die Wahrheit wird erst geschaut, wenn das Loslassen vollzogen ist. Okay. Good luck. Guten Weg euch.